In unserer Resilienz-Podcast-Reihe Mach dich unkaputtbar sprechen wir heute über Arbeit. Arbeiten wir uns kaputt? Wie gesunde Führung gelingt? Mein Name ist Jojo Schweizer und ich darf heute bei uns den Psychologen, Soulboxer und Wegebereiter Dr. Simon Hanzog begrüßen.
Hallo Jojo, ich grüße dich.
Simon, ich fange direkt an und zwar mit ein paar Zahlen, mit ein paar Fakten. Ausfälle aufgrund psychischer Probleme sind seit 2014 um etwa 50% gestiegen. 22 war die häufigste Diagnose Müdigkeit, Erschöpfung und Antriebslosigkeit und 24 gibt es jetzt einen Rekord bei den Fehlzeiten. Die Frage an dich, und damit steigen wir auch direkt ein, arbeiten wir uns krank und kaputt oder gibt es dafür einfach andere Ursachen?
Ich würde vorneweg erstmal was ganz, ganz Wichtiges sagen, nämlich, das wird gerne vergessen bei diesem ganzen Thema, Arbeit zu haben, arbeiten zu können, ist einer der wichtigsten Einflussfaktoren für Gesundheit. Mhm. Menschen, die Arbeit haben und in Arbeit sind signifikant gesünder als diejenigen, die leider keine Arbeit haben. Das nur mal vorweggeschickt zu dem ganzen Thema. Und arbeiten wir uns kaputt? Die Belastungen haben sich verändert. Das kann man sehr, sehr deutlich sehen, wie sich auch Arbeitswelt geändert hat. Du hattest ja gerade schon den großen Anstieg der psychischen Erkrankungen und deren Einfluss auf die Fehlzeiten in der Arbeit erwähnt. Mhm. Unsere Arbeitswelt hat sich verändert und in den letzten Jahren wird die ganze Welt auch sehr verändert, die in jeder Hinsicht belastend ist. Müssen wir jetzt nicht alles wiederholen, was Pandemie, Kriege, Inflation und alles so mit uns machen und die Arbeitswelt an sich. Und der Anstieg in der Statistik kommt deswegen nicht wirklich überraschend, wenn man sich die Situation der letzten paar Jahre anschaut.
Also das heißt quasi, an der Arbeit an sich liegt es nicht, sondern es liegt an dem vielen außenrum, das dann Einfluss auf unsere Arbeit hat.
Und die Arbeit ist eben auch ein Faktor. Und die hat sich halt vor allem für viele Berufsfelder sehr, sehr geändert. Mhm. Und zwar nicht nur für diejenigen, die überwiegend einen Büroarbeitsplatz haben, sondern überall hat sich die geändert durch die Informationstechnologie, durch die Globalisierung, durch die Vernetzung der verschiedenen Branchen und Arbeitsfelder, durch einen Anstieg von Tempo und natürlich auch eingebettet in den gesellschaftlichen Wandel, was zum Beispiel Care-Zeiten in der Familie betrifft, in der Kindererziehung, genauso wie in der zunehmenden Pflege alter Eltern, die durch die höhere Lebenserwartung, die ja ein großes Glück ist, dass wir uns auch als Gesellschaft dahin entwickeln, dazukommen und. Also da könnte man jetzt ganz, ganz vieles nennen, um mal so ein Beispiel zu geben, damit es so greifbar ist. Ein langjähriger Kunde von mir ist ein großes Einzelhandelsunternehmen, wo jeder, der hier zuhört, sicher schon eingekauft hat oder es vielleicht heute noch tut. Und in diesem Einzelhandelsunternehmen war es früher so, da gab es nur noch keine Scannerkassen. Mhm. Sondern die Verkäuferinnen mussten da jeden Artikel per Hand eintippen. Und das hat immer Wahnsinn. Man meinte, boah, das ist so viele Zahlen merken, das ist ja unglaublich komplex und schwierig und so weiter. Das ist ja viel einfacher, wenn man es dann einfach nur Strichcode, Klick, Klick, Piep, Piep und fertig ist. Naja, aber dazu muss man wissen, wenn man sich das kognitionspsychologisch anschaut, sich Dinge auswendig merken, ja, das ist ein super Gedächtnistraining und das ist auch alles nicht ganz leicht und da muss man wirklich ran. Aber das ist vom Abstraktionslevel ganz was anderes, als heute notwendig ist, um die moderne Technologie zu bedienen. Zum Beispiel gibt es in jeder dieser Filialen, und das ist in allen anderen Unternehmen genau das Gleiche so, ein sehr komplexes Warenwirtschaftssystem, das über ein Handheld-PC, also wie so ein iBook bedient werden muss, was viel, viel komplizierter ist letztendlich vom Ablauf und auch die Vorgänge, die sich bereichert haben. Also das mal so als Beispiel, um deutlich zu machen, nee, nicht nur die, die sowieso irgendwie früher am Schreibtisch gearbeitet haben, müssen halt jetzt mit anderen Sachen klarkommen, sondern es zieht sich durch alle Berufe durch.
Mhm. Wie gut es mir am Arbeitsplatz geht, dann hängt aber auch noch von guter Führung ab. Das ist ja auch so ein bisschen die Überschrift heute, wie gesunde Führung gelingt. Also ein Chef, der quasi auf seine Mitarbeitenden schaut. In wenigen Worten, wie würdest du denn eine gesunde Führung definieren?
Um es ganz wenige Worte sein zu lassen, gute Führung.
Okay. Mach aus den paar ganz wenigen Worten ein bisschen mehr.
Nein, das ist das Schöne dran. Also eine gesunde Führung ist für alle Beteiligten, und damit meine ich auch und gerade das Unternehmen und seine Wirtschaftlichkeitsinteressen, von großem Vorteil. Das heißt, eine gesunde Führung ist nicht nur wertschätzend mit den Mitarbeitern, die dafür sorgt, dass sie gebunden sind, dass sie gesehen werden, dass sie nicht nur einfach eine Nummer sind, die konfliktfähig ist, die Kommunikationskompetenz hat, die auch selbst reflektiert ist, also gesunde Führung, reden wir ja nachher vielleicht noch drüber, fängt für mich immer bei der Führung der eigenen Person an. Und sie ist eben auch fürs Unternehmen gut, weil sie dazu führt, dass die Mitarbeitenden leistungsfähig sind, dass sie die Leistung abrufen können und bringen können, warum sie mit dabei sind und so die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens stärken. Also das ist keineswegs nur so ein nettes Add-on, dass man jetzt sagen muss, ach, jetzt müssen unsere Führungskräfte auch noch gesund führen, was soll denn das? Nee, wenn die Führung so machen, wie Führung funktioniert, dann ist es für alle Beteiligten ein Gewinn.
Das heißt also, dieser gesunde Führungsstil wirkt sich sofort auf die Gesundheit und auch die Resilienz aller Mitarbeitenden aus.
Ach, das sofort
okay.
Will ich jetzt mal so ein bisschen in Anführungszeichen setzen. Das ist auch die Herausforderung, wenn es darum geht. Ich möchte kurz vorher ansetzen. Gesunde Führung ist nichts, was man erst etablieren muss, würde ich sagen. Mhm. Weil allein schon, wenn ein Unternehmen überhaupt noch existiert, muss es irgendwo auch gesund sein. Und dann gibt es irgendwo auch gesunde Führungselemente. Also das ist jetzt nichts, was erst neu geschaffen werden muss und was vorher überhaupt nicht existiert hat. Weil es hieße ja vorher, also wenn man sich damit noch nicht explizit beschäftigt hat, im Unternehmen zum Beispiel, hieße das ja, vorher wäre die Führung krank oder so. Das ist ja Quatsch. Sondern es bereichert eher die Bewusstheit drüber, so, hey, sich das mal zu bewusst zu machen. Wenn ich einen Mitarbeiter am Gang treffe und ein kurzes Hallo sage und mal nachfragt, wie geht's dir, und er mich vielleicht fragt, oder wenn ich jemanden sehe, der irgendwie gerade ein bisschen düster reinschaue, mal zu fragen, hey, alles okay bei dir? Oder wenn ich einen Konflikt konstruktiv löse, oder wenn ich einen Prozess so aufsetze, dass er wirklich flutscht und sauber funktioniert für alle Beteiligten. Wenn die Mitarbeiter die Aufgaben machen, die sie können oder dafür qualifiziert werden, für die sie noch machen sollen. Also da kann ich jetzt wirklich lange reden. All das trägt zur Gesundheit bei. Mhm. Und das sofort, das ist das Thema die Herausforderung bei allem, wenn man sich mit Gesundheit beschäftigt. Gesundheit zu entwickeln, zu verändern, zu fördern, ob jetzt in der Arbeit oder gesellschaftlich oder auch bei jedem Einzelnen, das weiß doch jeder von uns genauso, dauert. Weil es immer beim Einzelnen auch mit der Persönlichkeit und bei vielen immer auch mit der Kultur zusammen hat. Und Kultur und Persönlichkeitsveränderungen, die gehen nicht von heute auf morgen.
Mhm. Du hast jetzt gerade gesagt, dass Firmen, die heute noch existieren, da muss ja irgendwo ein gesunder Führungsstil sein. Trotzdem hört man immer wieder von Menschen, die über ihre Chefs klagen, weil die alles kontrollieren, weil die wahnsinnig viel Druck aufbauen oder dass so Ego-Typen sind, die reinkommen und sagen, hey, ich bin hier der Boss. Woran liegt es denn deiner Meinung nach, dass solche Führungsansätze immer noch weit verbreitet sind, obwohl ja eigentlich klar ist, dass dieser gesunde Führungsstil vielleicht der bessere in Anführungsstrichen ist?
Das wird keine kurze Antwort, aber ich versuche erstmal auch hier wieder einen Vergleich.
Ja, gerne.
Nochmal andockend an dem Thema Kultur. Deswegen kleine Nebenbemerkung an der Stelle. Was ganz, ganz wichtig ist, und das passiert in den Beispielen, die du gerade genannt hast, ja auch, zu glauben, gesunde Führung ist was nur durch die Führungskräfte ermöglicht werden kann.
Das wäre meine nächste Frage.
Nein.
Ja.
So ist es nicht. Ja. Das Führung ist, das ist wie beim Tanzen. Wenn der führt, nicht führen kann, tritt man sich auf die Füße. Aber wenn der geführt wird, sich nicht führen lässt, tritt man sich auch auf die Füße.
Stimmt, ja.
Und da drumherum ist wiederum die Musik entscheidend. Wenn das Orchester dauernd aus dem Takt kommt, dann wird es auch schwer sein zu tanzen. Das heißt, Führung ist tatsächlich, das ist ein Kulturelement. Das geht einfach alle an, die führen, die geführt werden und im aller oberster Stelle, die oben an der Spitze der Führung sind. Weil das wird top-down in jedem Unternehmen weitergegeben. Und jetzt so ein bisschen zu deiner Frage, warum ist das noch so, dass die, Entschuldigung, jetzt gehe ich kurz in ein Stereotyp, alten weißen Männerführungsstile noch so verbreitet sind.
Ja, aber das ist ja genau dieses Klischeebild, das man hat. Ne?
Ja, und das stimmt ja auch. Und es sind natürlich nicht immer Männer und sie müssen, es ist nicht von der Hautfarbe zwingend abhängig und das wissen wir alle, aber so sind ja Stereotype. Naja, das zeigt sich ja ganz gut an der aktuellen Weltpolitik, wo dieser Führungsstil auch bei manchen eine gewisse Bevorzugung hat und interessanterweise bei manchen auch irgendwie gut anzukommen scheint. Ich denke, warum hält man daran fest? Erstens, es ist so tradiert, es ist so aus der Sozialisation herauskommen. Die haben das selber so gelernt, so wurde früher geführt das wurde übernommen. Und so etwas zu verändern, ist schwierig, vor allem, weil es auch immer eine Störung, eine Verstörung verursachen kann, weil es Unsicherheiten hervorbringt. Bestes Beispiel, Thema Gesundheit und Arbeit. Ich berate ja jetzt wirklich seit annähernd 20 Jahren Unternehmen und Organisationen verschiedenster Größenordnungen Arbeitsbereiche und Branchen. Und wenn wir mit dem Thema Gesundheit, ob jetzt betriebliche Gesundheitsförderung, Gefährdungsbeurteilung, was auch immer, oder eben gesunde Führung reingehen, dann ist immer erst so eine Befürchtung, oh, wenn wir jetzt plötzlich unsere Leute fragen, ob und was sie brauchen, um gesund zu sein oder was sie vielleicht krank machen könnte, dann machen wir ja ein Fass auf. Und plötzlich sind alle krank. Das ist natürlich totaler Quatsch, weil die werden nicht deswegen krank, weil man drüber redet. Es ist nicht wäre nicht zu erwarten, dass durchaus auch die Fehlzeiten vielleicht erstmal ein bisschen höher gehen, weil eine Sensibilität steigt. Aber das pendelt sich auch wieder ein. Und jetzt kann ich mich entscheiden, Vogelstrauß oder nicht. Und auf der anderen Seite, also diese Unsicherheit, und das kann ich ja durchaus verstehen, also wenn man so etwas wie eine Kultur in einem Unternehmen verändert, bringt man einfach auch eine Unsicherheit mit rein. Und die ist natürlich schwer, das wird immer abgewogen, auch in der Führung. Boah, was ist es uns das wert? Wie kommen wir da rein? Mhm. Das Interessante ist, Gesundheitsförderung ist es echt wert. Der Return on Invest ist für gesunde Arbeit gigantisch.
Was ist denn jetzt, wenn ich betroffener Mitarbeiter bin in so einem noch traditionellen Unternehmen oder in einem Unternehmen, das eben aus diesem ungesunden Führungsstil noch kommt, wo man vielleicht auch weiß, bei der Chefetage, die sind jetzt auch nicht mehr die Jüngsten, vielleicht ändert sich da nichts mehr. Was kann ich denn als Mitarbeiter tun? Erstens, dass es mir besser geht oder vielleicht auch allen anderen, also der Firma?
Das ist natürlich eine große Verantwortung, wenn sich die ein einzelner Mitarbeiter, der jetzt selber keine Führungsverantwortung hat, auf die Schultern setzt. Da wäre ich prinzipiell erstmal so ein bisschen vorsichtig. Für alle. Es wird Auswirkungen haben. Mhm. Aber das Wichtigste ist natürlich auch vor allem auf sich selber zu gucken, dass man gesund aus der Arbeit und mit der Arbeit rausgeht und sich auch klar zu machen, manches liegt vielleicht auch außerhalb des eigenen Einflussbereiches. Und meine Grundempfehlung, die ich an der Stelle immer gebe, ist, überhaupt mal darüber zu sprechen, was Gesundheit und gesunde Arbeit denn eigentlich für einen selbst, aber auch für die anderen so bedeutet. Mhm. Also beim Mittagessen mal darüber zu sprechen, was heißt denn eigentlich gesunde Arbeit für uns? Was heißt denn eigentlich gesunde Führung für uns? Um das so ein bisschen zum Leben zu bringen. Weil ganz oft ist es eben so, du hattest es vorher schon mal erwähnt, dass es dann ganz schnell zu so einem Führungskräfte-Bashing kommt. So, ja, ich würde ja total sofort gesund sein, wenn meine Chefin, wenn mein Chef und so weiter. Also mit Fingerpointing auf die anderen ist noch nie Gesundheitsförderung entstanden. Das bringt gar nichts. Und hier wirklich mal überhaupt darüber zu sprechen, weil es gibt nicht die eine Definition von Gesundheit oder gesunder Arbeit oder auch erst recht nicht von gesunder Führung, sondern es ist ein Kulturthema und Kultur bedeutet immer, dass es von allen gemeinsam getragen wird. Also das Thema mal mit reinbringen und je nachdem, wie das Vertrauensverhältnis zur Vorgesetzten zum Vorgesetzten ist, vielleicht auch mal zu gucken, hey, wäre das vielleicht nicht mal was, was wir mal besprechen sollten, wie wir mit Gesundheit hier bei der Arbeit umgehen sollen. Was man dabei nicht vergessen darf, ist, dass Führungskräfte da selber oft auch einfach verunsichert sind, was und wie und in der Regel eine hohe Verantwortung auch fühlen, wenn sie merken, boah, also ich habe wirklich hunderte Führungskräfte geschult zu dem Thema. Und da ist oft, es ist nicht so, dass Führungskräfte desinteressierte Hohlräume sind, die sich überhaupt nicht für Mitarbeiterbelange interessieren, sondern die machen sich wirklich ganz oft echt Sorgen, ach Mensch, jetzt ist der eine schon wieder krank und jetzt sind da drei krank geworden und ich weiß aber nicht, wie ich damit umgehen kann und soll. Da ist also vor allem viel Unsicherheit mit dabei und das auch mal zu sehen.
Ist das auch vielleicht auch eine Überforderung von Führungskräften manchmal, weil dieses Thema, es geht ja jetzt nicht nur um Gesundheit in Form von, ah, der hat Schnupfen und bleibt daheim, das gab es ja schon immer. Aber das, was jetzt so in unserer Zeit ja kommt, ist auch diese geistige Gesundheit, diese ja, Resilienz einfach, ne? Die man jetzt ja nicht sieht, dass man sagt, oh, der ist krank, weil der hat Schnupfen. Man sieht es ja häufig nicht. Aber ist das dann so eine Überforderung für die Führungskräfte auch? Wie mache ich das? Wie kann ich denen helfen?
Meiner Erfahrung nach absolut. Ja, ne? Denn gerade die psychischen Erkrankungen, die psychischen Störungen. Ja, du hast es gerade gesagt, ne? Ich meine, Rotznase sieht und hört man jedem an und kann wunderbar sagen, hey, bitte geh heim, ja, kein Bock auf deine Keime hier, ja. Geh bitte jetzt nach Hause. Ein Gipsbein sieht man auch jedem an. Aber eine Angststörung oder eine depressive Störung oder was auch immer, das Panoptikum der psychischen Erkrankungen ist sehr vielfältig, die sieht man halt nicht unbedingt auf den ersten Blick. Oder vielleicht sieht man sogar ganz was anderes, dass da jemand extrem leistungsorientiert und interessiert ist und dann plötzlich sind alle ganz überrascht und sagen retrospektiv in der Rückschau, ah ja, also ich habe mir schon immer gewundert, wie der das alles aushält. So. Und da ist meine Erfahrung gewesen, ja, da ist viel Unwissen und zwar nicht nur bei den Führungskräften, als wäre das ein Defizit von Führungskräften, sondern generell bei allen. Mhm. Überhaupt mal so ein Grundwissen über psychische Fehlbelastung, über psychische Erkrankungen. Man nennt das Ganze jetzt nicht nur auf die Psyche bezogen, aber allgemein, es gibt den schönen Begriff Health Literacy im Englischen. Also Gesundheitswissen. Kann man das so ein bisschen übersetzen. Und da ist tatsächlich einfach immer noch sehr, sehr wenig wirkliches Wissen, wie psychische Erkrankungen entstehen, dass die multifaktoriell verursacht werden, dass es also nicht einen Auslöser in der Regel gibt, sondern dass es ganz viele verschiedene Faktoren gibt, dass die unterschiedliche Symptombilder haben, auch wie weit verbreitet die sind, wissen ja viele nicht. Ich meine, es kommt immer mehr an, aber da ist einfach das noch wenig Wissen da, das ist das eine. Deswegen habe ich oft, wenn ich Führungskräfte zu dem Thema geschult habe, ich sage immer, ich bin da so getreu dem Pädagogenvorbild Pestalozzi verhaftet, dass ich sage, ne, es muss was für Kopf, Herz und Hand dabei sein. Mhm. Und Kopf heißt für mich Wissen. Und wirklich mal aufklären, Grundwissen, Psyche, was passiert da, wie entstehen Erkrankungen, was ist überhaupt eine Psychotherapie, so das eine. Die Hand ist tatsächlich Tools an die Hand zu geben, wo es zum Beispiel solche Situationen gibt, was mache ich denn eigentlich, wenn ich das Gefühl habe, einem meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht's nicht gut. Da ist eine enorme Unsicherheit da. Darf ich es ansprechen? Kann ich es ansprechen? Wenn ja, wie? Weil gleichzeitig geht mich das ja nichts an. Und also da ist unglaublich viel Unsicherheit da. Und eben nicht zuletzt, da bin ich beim Herz von Kopf, Herz und Hand, die eigene Bedeutsamkeit. Also was heißt es denn für mich? Wie gehe ich denn eigentlich ich selber mit Belastungen um? Weil ja, ich will Vorbild sein. Ja, ich habe viel Workload auf dem Tisch und gleichzeitig will ich aber auch, dass es meinen Leuten gut geht und dann habe ich aber selber eine Familie zu Hause oder mein Leben außerhalb des Berufs. Also die eigene Psychohygiene da mit reinzubringen, da sind ja Führungskräfte auch nicht gefeit davor. Mhm. Und das so zusammenzubringen, darum geht es, glaube ich.
Das heißt also, um das jetzt mal ganz knapp zusammenzufassen, Führung sollte sich Wissen aneignen und Mitarbeitende sollten drüber sprechen.
Nicht nur die Mitarbeitenden, im Idealfall alle zusammen. Also ich habe ja ganz, ganz viele psychische Gefährdungsbeurteilungen durchgeführt. Und eine der Grundempfehlungen war immer, hey, setzt euch mal mit eurem Team zusammen und redet mal eine Stunde drüber über folgende Fragen. Was heißt eigentlich Gesundheit für uns? Was ist eigentlich ein gesunder Mitarbeiter, eine gesunde Mitarbeiterin? Woran merke ich das denn? Was ist eigentlich gesunde Arbeit? Und was ist denn für uns ein gesundes Unternehmen? Das darf man ja auch nicht vergessen. Also die betriebswirtschaftliche Gesundheit ist das eine, aber woran merke ich es noch? Und nicht zuletzt die gesunde Führung. Darüber zu sprechen, wenn man das hinbekommt, sowas vielleicht jetzt auch nicht nur einmal, sondern, keine Ahnung, einmal im halben Jahr, sich dafür mal eine Stunde oder anderthalb Zeit zu nehmen, bringt einen enormen Mehrgewinn. Und da muss man noch nicht mal selber wahnsinnig viel Ahnung da haben oder einen Experten dazu holen, sondern wirklich so ein gemeinsames Bild zu schaffen.
Ich glaube, du hast gerade damit auch meine nächste Frage beantwortet, welche Fehler es in Führungen gibt, wenn es um die Förderung der Mitarbeitergesundheit geht. Also ist quasi einfach sich überhaupt gar keine Gedanken darüber machen, oder?
Ja, das wäre natürlich, da kann nicht viel bei rauskommen, ja, das ist klar. Aber um es ein bisschen greifbarer zu machen, auch zu glauben, Mitarbeitergesundheit wäre nur etwas, was den Einzelnen betrifft. Ja, dann isst halt ein Salat und dann nimm halt auch mal die Treppenstufen und dann mach auch mal eine Pause und so weiter. Alles gut, um Gottes Willen. Ja. Aber man unterscheidet hier zwei Facetten der Prävention, also der Förderung von Gesundheit und der Vermeidung von Krankheiten, nämlich die Verhaltens- und die Verhältnisprävention nennt man das. Und oft erlebe ich eben, dass Gesundheitsförderung gerade da in Betrieben sehr auf diese Verhaltensprävention liegt. Das heißt wirklich Dinge, die für die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da sind, das ist alles gut. Mhm. Aber mindestens die anderen 50% der Aufmerksamkeit im Thema sollte man eben auf die Verhältnisprävention setzen. Das heißt, die Rahmenbedingungen, dass der Rahmen der Arbeit so gestaltet wird, dass man vielleicht gar nicht erst krank wird wegen der Arbeit oder die Arbeit eben sogar diesen gesundheitsförderlichen Aspekt noch betonen kann. Und da gehören eben Dinge dazu wie die Arbeitsumgebung, ne, Lärm, Luft, Licht, Schreibtisch, aber auch im sozialen Kontext, wie kann ich meine Kollegen treffen, wie ist der Austausch untereinander. Da gehören aber auch Arbeitsorganisationselemente dazu, wie sind die Prozesse definiert, wie ist der Arbeitsablauf, gibt es dauernd Störungen, Unterbrechungen oder kann ich einigermaßen im Flow arbeiten. Wie sind die Arbeitsinhalte? Ist es zu viel? Ist es zu wenig? Ist es an der richtigen Stelle? Und eben auch ganz zentral das Thema, wie findet in dem Ganzen denn Führung statt? Und Führung ist halt was anderes als reines Management. Ja. Management bedeutet Verwaltung und Mitarbeitende wollen nicht verwaltet werden, sondern die wollen geführt werden. Das heißt, sie brauchen auch einen Leadership-Part dran. Und der ist dafür eben ganz zentral. Darüber weiß man auch empirisch übrigens sehr gut Bescheid. Eine Führungskraft, die es nicht versteht, gesund zu führen, ist sogar das zentrale Gesundheitsrisiko für die Mitarbeitenden. Und umgekehrt, eine Führungskraft, die das versteht, ist eine ganz wichtige Tragsäule für die Resilienz, für die Widerstandskraft, wo wir ja mitten in unserem Thema auch sind, der Podcast-Reihe. Das heißt, gesunde Führung ist ein ganz, ganz unterstützender Resilienzfaktor für die Mitarbeitenden und auch fürs Unternehmen, weil das Unternehmen ist ja auch Krankheiten in Anführungszeichen ausgesetzt und das macht auch das Unternehmen stark.
Da kommen wir gleich nochmal dazu, und zwar mit Beispielen zu gesunder Führung. Ich möchte aber nochmal ganz kurz ein bisschen zurückgehen. Du hast uns gerade ganz viele Tipps gegeben oder auch Sachen gegeben, auf die man achten kann. Es wird ja ganz viel ausprobiert, ein Feel-Good-Manager, Teambuilding-Maßnahmen, flexible Arbeitsmodelle, 4-Tage-Woche, Remote-Work, Workstation und. Was siehst du denn als absolut sinnvoll an und was überhaupt gar nicht?
Auch da fange ich ein bisschen weiter außen an. Ich habe mal in meiner Zeit, als ich an der Augsburg Business School akademischer Direktor war, ein Modell entwickelt, das nennt sich der Augsburger Weg zum gesunden Unternehmen. Mhm. Und der erste Schritt ist, also die müssen nicht immer direkt nacheinander erfolgen, aber wenn einer der Schritte nicht gegangen wird, dann wird es schwierig. Mhm. Und der erste Schritt ist, gesunde Führung fängt ganz oben an. Oder gesundes Unternehmen fängt ganz oben an. Anders ausgedrückt, Gesundheit muss Chefsache sein. Das heißt, wenn die oberste Führung des Unternehmens nicht verstanden hat, dass Gesundheitsförderung, Resilienzsteigerung im Unternehmen nicht nur ein nettes Add-on ist, weil wir wollen ja unseren Mitarbeitern was Gutes tun. Und außerdem kommt die Gen Z als neue Mitarbeitergeneration dazu und die kommen ja sonst gar nicht. Wenn nicht verstanden wird, dass das hier eine strategische Entscheidung für die Unternehmenszukunft ist, dann zum Beispiel habe ich Beratungsprozesse immer gar nicht erst fortgesetzt.
Interessant, okay.
Weil es bringt schlicht und einfach nichts, sondern man muss die Betriebswirtschaft, und zwar wirklich betriebswirtschaftlich muss man das sehen, es ist eine strategische Entscheidung. Genauso wie neue Produktlinien zu entwickeln, einen Merge mit einem anderen Unternehmen zu gestalten oder einen Strukturwandelprozess voranzutreiben. Also das ist eine strategische Entscheidung, die top-down getroffen werden muss und auch gesehen werden muss, dass es schlicht und einfach wirtschaftlich ist, wenn man sich der Gesundheit der Mitarbeiter annähert. Das bringt wirklich einen dicken Return. Da gibt es tolle Studien.
Und wenn die das dann also begriffen haben und machen, was kommt dann?
Dann ist der nächste Schritt, die Kompetenz im Unternehmen zu erweitern. Aha. Denn oft läuft es ja so, die Hannelore aus der Abteilung XY, die macht doch in der Freizeit Yoga. Ah, okay. Die soll doch mal irgendwie organisieren, dass wir so einen Gesundheitstag haben. So. Ja, nee. Wirklich Kompetenzfelder schaffen. Das heißt, es muss mir klar sein, das geht nicht nebenbei. Es ist eine Investition. Ja? Also die kriegt man nicht umsonst. Genauso wie man neue Maschinen auch nicht geschenkt kriegt.
Das heißt, dass die Hannelore quasi dann einen Tag von ihrer eigentlichen Arbeit befreit ist, um das dann zu machen. Dass man quasi Leute nimmt, die man eh schon im Unternehmen hat und die dann weiter fördert, dass es aber dem Unternehmen hilft.
Im Idealfall wirklich bestehende Personen, je nach Unternehmensgröße auch. Also man muss jetzt nicht gleich jemanden neu einstellen zwingend dafür. Das hängt von der Unternehmensgröße und den Möglichkeiten und so weiter ab. Ja. Also das heißt, du hast das ganz wichtig gesagt, Zeit. Ja. Also dass der oder diejenige wirklich auch ein Zeitbudget hat, dass er auch überhaupt über ein Budget verfügen kann. Wenn der jedes Mal immer wieder über drei Ketten für jede Mikroausgabe sich abstimmen muss, dann geht es ja schon mal runter. Derjenige muss aber auch mit wirklich Handlungskompetenz ausgestattet sein. Eben nur, weil man mal irgendwo im Sportverein aktiv ist, heißt es noch lange nicht, dass man ein betriebliches Gesundheitsmanagement auf die Beine stellen kann. Da gibt es tolle Weiterbildungen, das heißt, man muss die auch fachlich qualifizieren. Um nur so ein paar Beispiele dazu zu nennen. Im nächsten Schritt geht es dann darum, ein Managementsystem aufzusetzen. Also einfach nur so, wir machen mal so einen Gesundheitstag, das reicht nicht, sondern das braucht wirklich ein tragfähiges Managementsystem und das muss man sich auch nicht aus den Fingern schneiden. Sowas gibt's in fast jedem Unternehmen. so viele Unternehmen haben zum Beispiel eine QM-Zertifizierung, also Qualitätsmanagement, oft sogar nach einer DIN-Norm der 9000er-Reihe, um das nur mal als Beispiel zu nehmen. Ja, kann man einfach Copy-Paste machen. Also Management-System ist im Grunde gleich Management-System. Ob es da jetzt um Qualität oder Gesundheitsförderung oder Prozessmanagement geht, ist kein großer Unterschied. Aber wenn das nicht gemacht wird, dann versackt halt einfach vieles dazu. Dann ist es auch wichtig klarzumachen, ich brauche hier wirklich auch weitere Beteiligte, das Netzwerk zu aktivieren. Wie sehr, wenn es ihn gibt, muss ich den Betriebsrat zum Beispiel einbinden? Gibt es einen Betriebsarzt? Kann mir, das ist ja ganz großartig, die Krankenkassen bieten hier ja tolle Unterstützung an. Da gibt es extra qualifizierte Beraterinnen und Berater, die Unternehmen auf diesem Weg begleiten. Und hier wirklich mal bei der Krankenkasse nachfragen und zu sagen, hey, könnten wir da von euch auch einen Prozessbegleiter haben? Also alles sowas dazu holen. Und was auch nicht jedes Mal heißt, dass, weil ich gesagt habe, Chefsache, der Chef muss sich alles um das persönlich kümmern. Nein, aber er kann es auch nicht nur wegdelegieren. Mhm. Und wenn ich das schon mal alles gemacht habe, dann geht es darum, wirklich alle Beteiligten ins Boot zu holen. Das heißt, transparent zu kommunizieren, zu informieren, auch wenn es noch nicht fertig ist. Nicht irgendwie so dran gehen zu sagen, ja, wir bauen jetzt mal hier Gesundheitsstrukturen auf und wenn die fertig sind, dann sagen wir es auch unseren Leuten.
Also Transparenz mitnehmen.
Das kann ja nicht funktionieren. Nee. Ja. Sondern von vornherein sagen, hey, uns ist das Thema wichtig. Und wir sind da und da dran und es wird aber vielleicht da und da auch noch dauern oder wir haben die und die Idee, wir wissen aber noch gar nicht, ob die gut ist, weil wir probieren die jetzt mal aus, daran zu gehen. Und bevor dann noch die ersten Maßnahmen wirklich ausgerollt werden, sollte man eine sehr gut aufgesetzte Diagnostik auch mit reinbringen. Das muss man gesetzlich gesehen eh. Jedes Unternehmen in Deutschland muss eine Gefährdungsbeurteilung machen und zwar nicht nur für die körperlichen Risiken bei der Arbeit, sondern auch für die mentalen Risiken bei der Arbeit. Das muss man sowieso machen nach Arbeitsschutzgesetz, um damit auch die eigene Governance wirklich sauber aufzustellen. Und das macht man ja sonst auch. Also ich entwickle doch auch nicht einfach ein neues Produkt, ohne vorher mal den Markt zu befragen oder das betriebswirtschaftlich durchzukalkulieren oder zu gucken, wie brauche ich, passt das denn überall rein? Also nicht einfach mit dem Gießkannenprinzip irgendwas ausschütten, weil man gehört hat, es wäre gut.
Das heißt also, wenn ich jetzt einfach sage, 4-Tage-Woche und dann ist alles super, das geht nicht. Für mich klingt das jetzt so, wie du das gesagt hast, wie wenn ich ein neues Produkt relaunche, wo ich sage, das wird mein absolutes Top-Produkt. Und genauso ist es, wenn ich genauso auf die Gesundheit meiner Mitarbeiter gehe, das wird mein absolutes Top-Produkt, dann wird auch alles andere gut oder nach oben gehoben. So klingt es jetzt gerade für mich, dass ich als Führungsposition einfach so vorgehe, wie wenn ich ein neues Produkt relaunche oder mir ausdenke.
Das ist ein mega Vergleich, Jojo, muss ich gerade sagen. Ich habe schon Gänsehaut dabei, weil da hört jeder zu. Und zwar ohne jetzt, um Gottes Willen, nicht, dass das jemand falsch versteht, so, wir würden Mitarbeitende irgendwie als Produkt
Nein, das ist ja sehen bloß
oder objektivieren. Oder so. Aber wirklich, aber von diesem Ansatz her, so wie, also mit der Begeisterung, mit der Professionalität, die hat ja jedes Unternehmen.
Ja.
Und sich da mal wieder klar zu machen, die wichtigste Ressource, die ein Unternehmen hat,
sind ja
die wird immer wichtiger, sind nicht die Maschinen, sind nicht die Gebäude, das sind die Leute.
Ja klar, wenn die nicht arbeiten, kriege ich auch mein Produkt nicht.
Ja, und das ist eine Voraussetzung.
Ja.
Ja. Wo man auch, und da können wir auch wunderbar die Brücke zur Führung zum Beispiel schlagen. Eins meiner Lieblingsdefinitionen, Führung ist ja sehr schwer zu definieren, aber oder zumindest Notwendigkeitsbeschreibungen von Führung, stammt von Lutz von Rosenstiel, ein großer deutscher Organisationspsychologe, der in München gelehrt und gelebt hat. Und der hat mal ganz super definiert, Führung heißt, jemand hat mehr zu tun, als er alleine schaffen kann. Und ich glaube, das muss man sich immer wieder klar machen, auch gerade, und da bin ich wieder bei der gesunden Führung. Hey, mach dir doch mal klar, der einzige Grund, warum du Führungskraft bist, ist, du schaffst es nicht alleine. Ansonsten bräuchte es nicht das Verständnis von Führung. Und wenn man das mal für sich internalisiert hat, dann wird schnell klar, worum es da letztendlich geht. Und deswegen der Vergleich, den du gerade gehabt hast mit wie ein neues Produkt. Mega geil. Und diese Begeisterung und Professionalität und auch Durchhaltevermögen. Jeder, der neue Produkte entwickelt, weiß, dass es immer länger dauert als gedacht. Und trotzdem hält man durch. Das braucht Gesundheitsförderung auch.
Ja, wenn man dran glaubt. Aber wenn man nicht dran glaubt, dann lohnt sich's auch nicht. Aber ich glaube, in dem Falle, also in gesunde Führung oder auch in gesunde Mitarbeiter, sollte man auf alle Fälle glauben. Und da wäre ich jetzt auch schon bei der Frage, die ich ja vorhin schon gestellt habe, kurz. Beispiele. Hast du vielleicht Beispiele, wo gesunde Führung zu mehr Zufriedenheit oder auch zu mehr Produktivität geführt hat?
Absolut. Aus verschiedenen Beispielen. Ich nehme mal zwei, drei raus. Das eine, das ist ein großer Produktionsbetrieb mit zwei Standorten in Bayern, die tatsächlich das Thema Gesundheit, gesunde Führung zur Chefsache erklärt haben. Also der Geschäftsführer dort hat sich das ganz vorne drauf aufs Tableau geschrieben. Und da geht es zum Beispiel schon damit los, wirklich mal bei den Mitarbeitern zu schauen, was brauchen die einzelnen Mitarbeitenden, um möglichst gesund arbeiten zu können. Wo ja jeder Arbeitsplatz unterschiedlich ist, ne, brauche ich eine Hebehilfe vielleicht, weil es um schwere Gegenstände gibt, die es zu heben gilt, oder eine Standmatte, weil ich einfach viel im Stehen oder mit Vibrationen zu tun habe, oder es ist eher ein Arbeitsplatz im Office, wo ich eine andere Beleuchtung brauche, um in den Bildschirm zu gehen. Also das sind mal so physische Facetten daran, aber das kann ich auch übertragen auf die Psyche, aber wo es wirklich mal darum geht, überhaupt diese Bewusstheit zu machen und den Zusammenhang zu erkennen. Also mal zu fragen, was brauchst du denn, um hier gescheit arbeiten zu können? Da muss ich noch nicht mal das Wort Gesundheit in den Mund nehmen, sondern darum geht's ja, weil das ist ja ein fairer Deal. Das wird dann auch oft mal hinterfragt. Ja, aber Gesundheitsförderung dient das nicht versteckt der Gewinnmaximierung des Unternehmens und ist das dann nicht wieder kapitalistische Ausbeutung? Wo ich immer sagen würde, ich verstehe die Frage nicht. Mhm. Der Sinn eines Unternehmens ist es, Gewinne zu erwirtschaften oder einer der Sinne. Das ist mehr als legitim, es ist auch notwendig. Also das heißt, als Führungskraft hier mal den Blick zu haben und mit den Leuten in Dialog zu geben. Was brauchst du denn?
Und das haben die dann dort gemacht, oder?
Ja, ja.
Und was ist passiert?
Und da sind sehr spannende Sachen daraus gekommen. Dort ist passiert, einerseits die Fluktuation ist runtergegangen, Aha. Die Arbeitsunfälle sind runtergegangen, und die Fehlzeitenstatistik ist ja bitte nicht Gesundheit und erst recht nicht gesunde Führung an der Fehlzeitenstatistik messen. Das ist eine viel zu einfache, simple Kennzahl, als dass man sowas Komplexes damit abbilden könnte. Mhm. Und dann haut dir eine Grippewelle die komplette Kennzahl durcheinander und das hat mit der Führung gar nichts zu tun.
Nee, nicht wirklich.
Aber das sind schon mal zwei sehr interessante Facetten dran. Also, dass die Arbeitsunfälle sich verändert haben, dass die Fluktuation gesunken ist und dass tatsächlich die Produktivität, das ist natürlich auch da von verschiedensten Facetten abhängig, aber die Produktivität rausgegangen ist in Zusammenhang mit einer höheren Mitarbeiterzufriedenheit. Ziemlich geil.
Ich finde das gerade super interessant, wo du gesagt hast, die sind hingegangen und haben jeden Einzelnen gefragt. Das ist ja häufig so, was man hört, so aus dem Volke heraus, hätten die halt mal uns gefragt, die da am Hebel sitzen, die das auch wirklich ausführen. Wenn man uns gefragt hätte, hätten wir gesagt. Das ist ja genau das, oder? Ich frage die es auch wirklich machen. Was brauchst du?
Ja, und ich höre zu.
Ja.
Und ich führe, und deswegen nicht bei der gesunden Führung, ja. Ich führe hier aber auch klar, weil da geht es überhaupt nicht drum, irgendwie Ponyhof-Wunschkonzert zu machen.
Nee.
Null, ja, sondern klarer Deal. Ich erwarte auch Leistung von dir. Deswegen arbeitest du ja hier auch. Aber ich will nicht, dass du krank wirst und vor allem will ich, dass du gute Leistung bringen kannst. Die passt, ohne dass du drunter leidest oder die Qualität der Arbeit. Oder der Output. Das heißt, hier auch klar zu führen, weil natürlich nicht alles umgesetzt werden kann oder sogar auch Maßnahmen, Veränderungen, Prozesse eingeführt werden, die Leute erstmal nicht so geil finden. Weil das ist ja das Paradoxe dran. Also man würde ja gerne glauben, wenn Führung sich mit Gesundheit beschäftigt, auf einmal alle Juhu schreien. und sagen, yay, endlich, jetzt haben wir hier jahrelang immer den Schuldigen beschimpft und endlich passiert was. Nee, oft ist es gar nicht so, weil es wird dann schnell deutlich, ich darf es hoffentlich so offen sprechen, so nachdem ich so, ach Kacke, ja, ich muss ja selber auch.
Hast du da ein Beispiel? Weil, wir waren ja bei den Beispielen. Gibt es da irgendwie was, wo du sagst, das war so, aber im Endeffekt hat sich dann als gut rausgestellt?
Ja, mir fallen gerade so physische Beispiele ein, aber das fand ich sehr lustig aus einem anderen Unternehmen, auch da Produktionsunternehmen. Da war der Aufschrei groß, als der Bierautomat abgeschafft wurde.
Großartig, okay. Verstehe ich die Mitarbeiter? Ich verstehe alle. Ich verstehe
genau,
auch die Chefs.
Ich kann da auch alle verstehen, weil ich es tatsächlich irgendwie auf eine Art echt sympathisch finde, ja, dass total. Es noch einen Bierautomaten gibt. Ja. Also das finde ich irgendwie echt cool. Und man sich da irgendwie eine halbe ziehen kann. Weil es ist irgendwie so.
Ja, gut. Ahnung. Aber wenn wir bei der Gesundheit sind und beim Arbeiten, schwierig.
Und gleichzeitig ist aber auch zu sagen, ja, aber das passt so nicht. Also wir können, das geht so nicht zusammen. Das fiel mir jetzt sofort bildhaft ein. Ich glaube, da hat jeder sofort ein Ding davon.
Ist das auch zum Beispiel, wenn man in der Kantine plötzlich halt nicht mehr die Currywurst mit Pommes macht, sondern...
Der ist der größte Aufschrei.
Gesundes
also
Essen?
Das kann man auch vergessen und wird auch nicht funktionieren. Also je nachdem, was es ist für einen Betrieb. Ja. Wo ich auch sagen würde, nee, macht's nicht. Also da vergrault ihr euch wirklich viel. Zu glauben, wenn man die Currywurst weglässt, sind die Leute plötzlich gesünder. Das ist, nee, ganz ehrlich, also das sind keine Kinder. Mhm. Ja, und sagt, so, du kriegst jetzt nur noch Sellerie.
Aber der Bierautomat, der musste weichen, ja?
Also der musste weichen, also ist so, aber halt es dann wieder anzureichern. Oder ein zweites Beispiel, wo jetzt auch keiner Juhu schreit, ist, das klingt paradox, jetzt mal eher an die Büroarbeitenden und gerade jetzt, ob im Homeoffice oder als wir jetzt in den letzten Jahren vielleicht so isoliert im Büro saßen und nicht in die Kantine gehen durften, die war eh geschlossen und jeder musste irgendwie seine Wurstsemmel am Schreibtisch essen oder so, da war das nochmal deutlicher, Pausen wirklich zu machen. Also da frage ich jetzt alle, die hier gerade zuhören, ne? Wann habt ihr denn eigentlich das letzte Mal in einer Pause
wirklich Pause
gemacht?
Das ist interessant. Ich habe nämlich
nicht kurz noch Mails gecheckt witzig. Oder eben den Kaffee vorm Rechner getrunken und mit dem Kollegen eigentlich doch übers Projekt gesprochen, sondern mal wirklich Pause. Allein schon mal nur 5 Minuten sich mal so nix machen.
Du hast mich jetzt gerade so erwischt, weil ich habe mich selber vorhin erwischt. Ich habe vor unserem Podcast eine Pause für mich gemacht und habe mich dann dabei aber erwischt, wie ich quasi meine Fragen nochmal durchgegangen bin, während ich halt eigentlich gemütlich Kaffee trinken wollte, ja. Tatüm.
Ja, da siehst du es.
Ja, geil.
Und das meine ich damit, ne? Also wenn man es gewohnt ist, den Finger maximal weit von sich wegzuhalten, nämlich auf den Chef oder die Chefin, dann tut natürlich, wenn man dem plötzlich um 180 Grad drehen soll und ihn sich auf die eigene Nasenspitze fassen soll, das ist nicht schön. Mhm. Ne? Zu merken so, ja, da lief nicht alles geil, aber Ich muss auch aus der Couch raus.
Das heißt
aus der Bequemlichkeitszone.
Der Chef oder die gesunde Führung muss quasi auch die Mitarbeitenden darauf hinweisen, hey, auch du musst ein bisschen was tun.
Absolut, es geht alle an. Und übrigens gibt es da sogar, also wer das genau wissen will, ne, ich habe vorhin gesagt, Arbeitsschutzgesetz schreibt ja alles Mögliche vor, Paragraph 15, 16 im Arbeitsschutzgesetz sagt es auch, ja, also dass Führung Verantwortung ist, aber dass auch jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin auch eine Verantwortung hat. Mir geht es ja jetzt überhaupt nicht ums Juristische, um Gottes Willen, erstens bin ich kein Jurist, sondern Psychologe, aber das ist ja immer auch Ausdruck von Norm und die ist total sinnvoll. Also das funktioniert nicht. Man kann nicht, ich meine, das ist ein bisschen zu einfach zu glauben, Gesundheit könne man einfach verordnen. Und jetzt schulen wir mal alle unsere Führungskräfte, wie gesunde Führung so läuft, und dann stellen die sich vor ihre Leute und sagen, so, jetzt seid ihr gesund. Und dann ist das. Nee. Da müssen echt alle dran und da muss sich halt auch jeder hinterfragen. Und muss auch jeder sagen, ja, okay, mein Chef hat mir vielleicht, ja, ich brauche besseres Feedback von meinem Chef. Das ist auch so ein Beispiel. Oh ja, super, super. Weil das ist zum Beispiel was, ne? Führung und Gesundheit. Weil das habe ich in hunderten Gefährdungsbeurteilungen, war das in sehr vielen immer auch mit dabei. Unzureichendes Feedback. Brauchen wir jetzt nicht extra das Fass aufmachen, aber ist ein Thema, ne? Nichts gesagt, ist gelobt genug und so. Und dann gibt es ja einmal im Jahr das Mitarbeitergespräch und das müssen wir erreichen. Also das ist eine große Baustelle, allgemein in der Führung. Aber was hat es wo mit Gesundheit eben sofort zu tun? Ja, wenn ich als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter nicht weiß, wie das, was und wie ich es mache, eigentlich ankommt, dann sehe ich ja selber vielleicht Fehler gar nicht, bin verunsichert, denk drüber nach, mache erst recht Fehler und so weiter, da kann was passieren. Aber allein schon dieses Grübeln, diese Sorge, ne, da haben wir hohe Belastungswerte dran. Und umgekehrt auf Seiten der Führungskraft will ich ja auch die Ergebnisse haben, die ich eigentlich erwarte. Oder wenn die nicht klappen, darüber eine Rückmeldung und so weiter bekommen. Also wo man sagen müsste, nee, da muss viel, viel mehr Austausch stattfinden noch. Und das muss man vielleicht auch mal lernen. Ja, da gibt's Tools. Das ist jetzt nicht so, dass man einfach erwarten kann, du führst, du kannst gut Feedback geben. Sondern das muss man vielleicht auch mal lernen. So, also ja, Führung muss Feedback-Kompetenz verbessern, weil das trägt nicht nur zur Ergebnisqualität, sondern auch zur Gesundheit bei. Aber was man da wieder vergisst, da bin ich wieder beim Tanzen, zu glauben, es würde reichen, man schickt die Führungskräfte auf irgendein Kommunikationsseminar, wo sie konstruktives Feedback lernen und dann ist das super gesund. Nee.
Das langt nicht, ne?
Feedback geben ist das eine, aber ich frage dann gerne, wenn ich Vorträgen vor Belegschaften dazu halte, so, ja, wann habt ihr euch denn das letzte Mal ein Feedback geholt? Und da ist oft sehr großes Schweigen im Raum. zu sagen, ja, wenn du Infos brauchst, dann oder wenn du eine Rückmeldung brauchst, dann bitte hol's dir doch auch mal. Geh doch mal hin und frag mal nach. Und das hat sich oft beides sehr, sehr etabliert, wo dann auf der Mitarbeitendenschaft, das kann ich auch verstehen, dann sagt so, ja, das habe ich ja schon probiert und dann hieß es, ich habe keine Zeit oder ach, was willst du? Ja, kann ich alles verstehen, aber das, ne, wenn man gesunde Führung etablieren will, muss man das halt aussagen. Ja, da gehört gesundes Feedback geben dazu. Da gehört aber auch aktives Feedback holen genauso gut dazu. Und da bin ich wieder bei dem Punkt, das muss ich mir auch erstmal wieder angewöhnen.
Lass uns zum Abschluss noch auf die Zukunft in Bezug auf gesunde Führung schauen. Gibt es Trends? Muss ich was beachten als Unternehmen in den nächsten Jahren, um gesund und auch resilient zu bleiben? Vielleicht auch, du hast es vorhin mal so kurz angerissen, Generation Gen Z, die ein bisschen anders ticken als die ältere Generation.
Naja, ich glaube, das ist jetzt an sich nichts Neues für die Unternehmer dieser Welt und auch für die Führungskräfte. Man muss da nur so ein bisschen mit offenen Augen mal rumschauen. Und dass ich hier handeln muss, das ist jetzt auch nichts, was nur die jetzige Generation von Unternehmen betrifft. Ich könnte mir vorstellen, das war in der gesamten Menschheitsgeschichte so, dass man immer auch so ein bisschen gucken muss, was ist denn zukünftig? Mhm. Und dass Facetten wie eine Vereinbarkeit von Beruf und dem Leben außerhalb des Berufs immer bedeutsamer wird. Das ist jetzt keine Überraschung, allein wenn ich es mir gesellschaftlich anschaue. Wir werden älter, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir alle oder dass viele von uns in einem Abschnitt eine Zeit lang, die Kinder bekommen, ne, Kinder versorgen und pflegen und dann ein paar Jahre später wiederum, aber nochmal am anderen Ende der Lebensleiter ihre Eltern pflegen und versorgen müssen, das wird einfach immer zunehmen. Das ist ein gesellschaftliches Thema und das ist unabhängig davon, Pflegenotstand hin oder her, macht es ja mit allen was von uns. Das heißt, das ist einfach eine gesellschaftliche Entwicklung und Veränderung, auf die ich, das heißt vorbereitet, wir sind ja mittendrin, wo ich auch mir überlegen muss, wie kann ich das gestalten. Dann muss ich mir auch klar machen, das Renteneintrittsalter wird schätzungsweise irgendwann noch ein bisschen steigen müssen, weil wir sind weniger und so können wir das alle zukünftig nicht mehr finanzieren. Das heißt, ich muss mir als Unternehmer Gedanken machen, wie schaffe ich es denn, dass meine Mitarbeitenden so lange arbeitsfähig sind wie möglich. Weil ich kriege nicht einfach andere. Muss ich hier vielleicht auch umdenken, dass ich, das gibt ja sehr, sehr interessante Überlegungen, dass es geht nicht in jeder Lebensphase jeder Job. Allein, weil ich körperlich eben vielleicht mit 60 nicht mehr zu den Dingen in der Lage bin, wie ich mit 40 oder 35 in der Lage war, dafür aber Erfahrungswert habe. Das heißt, wie kann man hier auch wirklich über eine Lebensspanne hinweg Mitarbeiter entwickeln, aber nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die Arbeitsplätze und die Mitarbeitenden zu einem besseren Fit zu bringen. Und nicht zuletzt, du hast es gerade noch angesprochen, eben die nächsten Generationen an Mitarbeitenden, welche Generationsbuchstaben auch immer die jetzt tragen mögen, dass sich deren Bedürfnisse ändern. Und mit manchen haben sie einfach recht. Ganz ehrlich, ich persönlich finde das ziemlich geil von den jüngeren Generationen, dass sie einfordern, hey, ich habe auch ein Leben außerhalb der Arbeit. Und hey, ich will nicht krank werden von der Arbeit. Und ich will nicht, Leistung heißt für mich nicht zwangsläufig, ich bin dann geiler, wenn ich es schaffe, mehr als 12 Stunden pro Tag zu arbeiten. Das finde ich, da muss ich wirklich, da ziehe ich den Hut. Das wird dann gerne ja mal vorgeworfen, ach, die seien gar nicht leistungsbereit und leistungswillig. Das stimmt überhaupt nicht. Sondern die sind einfach sehr viel resilienzbedachter, könnten wir das jetzt sagen.
Ich wollte gerade sagen, die bringen quasi diesen gesunden Führungsstil einfach mit.
Ja, und ich, ganz ehrlich, und ich sage dazu dann immer, die sind schlicht und einfach professionell. Also das ist einfach in höchstem Maße professionell, weil die wissen auch, wie lange sie noch arbeiten müssen, damit das alles läuft. Und noch dazu in einer Welt, die ihnen massive Sorgen bereitet. Das ist einfach nur professionell und es ist auch wirtschaftlich sinnvoll und professionell. Also den Gedanken immer nie zu vergessen, es geht hier bei dem Thema gesunde Führung, gesunde Arbeit, Resilienz in und um die Arbeit nicht um was Nettes, Zusätzliches, sondern das ist ein knallharter Wirtschaftlichkeitsfaktor und der wird immer zentraler werden.
Ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch. Ich nehme jetzt so für mich mit, gesunde Führung heißt Wissen aneignen, heißt ganz viel darüber sprechen, heißt es einfach Schritt für Schritt ausführen, so wie wenn ich ein neues Produkt einführe.
Ein wunderbarer Vergleich und zwischendurch auch mal Pause machen, auch von der Gesundheitsförderung. Es muss nicht immer sein und man darf einfach mal sich rausnehmen.
Und die Currywurst essen.
Guten Appetit.
Vielen Dank für das tolle Gespräch.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.